Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Brüssel sind bei mehreren Razzien 3 Terrorverdächtige festgenommen worden. Mindestens einer wurde dabei verletzt. Auf die Spur der Festgenommenen kamen die Ermittler offenbar durch einen weiteren Verdächtigen, der gestern Abend in Paris gefasst worden war. In seiner Wohnung fanden sich Waffen und Sprengstoff sowie nach Angaben der Behörden Hinweise auf einen geplanten Anschlag.
Absperrungen, Razzien, Hausdurchsuchungen. Den ganzen Tag lang durchkämmen schwer bewaffnete Einsatzkräfte Brüssel und Umgebung. Die wohl größte Antiterroraktion im nördlichen Stadtteil Skarbek. Hier kommt es an einer Bushaltestelle zu mindestens einer Explosion. Ein Verdächtiger wird verletzt und festgenommen. Es hörte sich so an, als würde etwas gesprengt. Ich hörte auch Schüsse, aber ich wusste nicht, ist das vielleicht ein Terrorangriff oder ein Polizeieinsatz. Schon in der letzten Nacht gab es zahlreiche Polizeieinsätze in Brüssel. Die Beamten nahmen mehrere Personen mit. In der Nähe von Paris wurde bereits gestern ein mutmaßlicher Terrorist gefasst. Die heute in Belgien festgesetzten Personen sollen Verbindungen zu diesem Verdächtigen haben. Der Mann ist Franzose und steht unter Verdacht, einen Anschlag geplant zu haben. Durch seine Festnahme konnte ein schweres Attentat in Frankreich verhindert werden. Am Nachmittag legt der amerikanische Außenminister einen Kranz am Brüsseler Flughafen nieder. John Kerry kündigt außerdem an, dass der amerikanische Geheimdienst die belgischen Behörden unterstützen werde. Wir werden weiterhin mit allem helfen, was nötig ist, um diese schrecklichen Selbstmordattentate aufzuklären und um die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen. In der Brüsseler Innenstadt versammeln sich am Nachmittag hunderte Menschen zu einem Gedenkkonzert für die Terroropfer.
Die höchste Terrorwarnstufe wurde zwar mittlerweile wieder aufgehoben, dennoch meiden viele Menschen die U-Bahn oder die Straßenbahn. Einige Medien werfen der belgischen Politik vor, sie habe die Lage in Problemstadtteilen wie Molenbeek schon lange nicht mehr im Griff. Politische Konsequenzen für die national-konservative belgische Regierung gelten nicht mehr als ausgeschlossen.
Viele Fragen sind nach den Anschlägen noch immer offen. So ist unklar, wer der Rechte der 3 Männer auf diesem Überwachungsbild ist. Er wird international gesucht. Hier ein Überblick, was von den Ermittlungen bislang bekannt ist.
Razzia im Brüsseler Stadtteil Molenbeek am letzten Freitag. Einer der meistgesuchten Terroristen wird festgesetzt, Salah Abdeslam. Er steht im Zentrum eines Islamistennetzwerks. Der Franzose gilt als Mittäter der Pariser Anschläge vom 13. November. In dieser Wohnung im Brüsseler Stadtteil Forêt wurden seine Fingerabdrücke entdeckt. Angemietet wurde diese Wohnung offenbar von Khalid El-Bakrawi. Der 27-Jährige sprengte sich am Dienstag in der Brüsseler Metro in die Luft. Sein Bruder Ibrahim El-Bakrawi zündete fast zeitgleich am Brüsseler Flughafen seine Kofferbombe. Der Belgier war als gefährlicher Extremist bekannt. Najim Lachavi ist als 2. Selbstmordattentäter vom Brüsseler Flughafen identifiziert. Seine DNA wurde auch in Wohnungen der Pariser Terroristen gefunden. Auch er soll Kontakt zum Terroristen Abdeslam gehabt haben. Unklar ist, wer der Mann mit dem Hut ist. Er gilt als einer der Flughafenangreifer. Nach ihm wird international gefahndet. Nicht gesichert ist auch, ob bei dem Attentat in der Metro ein 2. Terrorist beteiligt war. Überwachungsvideos legen das offenbar nahe. Und völlig unklar ist, ob die heute in Brüssel festgenommenen Personen ebenfalls Verbindungen zu diesem Terrornetzwerk hatten.
Inzwischen steht fest, dass auch eine Deutsche unter den Opfern der Anschläge vom Dienstag ist. Die belgische Polizei identifizierte eine Frau aus Aachen, die seit der Explosion im Flughafen als vermisst gemeldet war. Auch in Deutschland sind nach den Anschlägen von Brüssel 2 Verdächtige festgenommen worden. Einen Zugriff gab es im Raum Düsseldorf. ARD-Informationen zufolge wurde im Großraum Gießen ein Mann aufgegriffen, der verdächtige Textnachrichten auf seinem Handy gehabt haben soll. Weitere Einzelheiten dazu jetzt vom ARD-Terrorismus-Experten Reinhard Becker live aus unserem Hauptstadtstudio.
Es wird immer deutlicher, die Attentäter von Paris und Brüssel sind in Europa gut vernetzt. Denn immer nach Paris und jetzt nach Brüssel führen Spuren nach Deutschland. In Düsseldorf wurde Samir E., ein bekannter Salafist, vorsorglich festgenommen, wie es heißt. Er soll, so Ermittler, im Sommer 2015 gemeinsam mit einem Brüssel-Attentäter aus der Türkei nach Amsterdam abgeschoben worden sein. Schwerer wiegt da vermutlich der Fall des am Donnerstag früh in Gießen Festgenommenen. In einer SMS an ihn taucht der Name des Brüsseler U-Bahn-Terroristen Khalid al-Bakrawi auf. Um eine weitere Kurznachricht an ihn besteht nur aus dem einen Wort fin, französisch für Ende, vorbei. Diese SMS erhielt der Mann nur 3 Minuten, bevor al-Bakrawi seinen Sprengsatz in Brüssel zündete. Auch nach diesen Verhaftungen bleiben die deutschen Sicherheitsbehörden dabei. Hinweise auf konkrete Anschlagsplanungen in Deutschland gibt es derzeit nicht. Zurück zu Linda Zervakis.
Mehr zu den Polizeieinsätzen und Ermittlungen seit den Brüsseler Anschlägen finden Sie auf tagesschau.de. Dort beleuchten wir auch mögliche Versäumnisse und Pannen bei den belgischen Behörden. Im Irak sind bei einem Selbstmordanschlag mindestens 25 Menschen getötet worden. Mindestens 60 weitere wurden verletzt, als sich der Attentäter in einem Fußballstadion in die Luft sprengte. Der Angriff ereignete sich in dem Ort Iskandaria, knapp 50 Kilometer von der Hauptstadt Bagdad entfernt. Bislang hat sich noch niemand zu der Tat bekannt. Es wird aber vermutet, dass der sogenannte Islamische Staat dafür verantwortlich ist. Im Kampf gegen den IS haben die USA nach eigenen Angaben mehrere Terroristen der Organisation getötet. Das Pentagon geht davon aus, dass unter ihnen auch die Nummer 2 des IS ist. Der für Finanzen zuständige Al-Qaduli zählte zu den meistgesuchten Terroristen der Welt. Er war auch unter dem Namen Haji Imam bekannt.
Verteidigungsminister Carter ließ es sich nicht nehmen, die jüngste Nachricht im Kampf gegen den selbsternannten Islamischen Staat persönlich zu verkünden. Wir schalten systematisch das Kabinett des IS aus. In der Tat haben wir diese Woche mehrere Schlüsselfiguren getötet. Darunter, so glauben wir, auch Haji Imam. Er war ein führendes Mitglied und hatte die Rolle des Finanzministers inne. Er war auch verantwortlich für Terrorpläne außerhalb des IS-Gebiets. Haji Imam ist einer der Kampfnamen von Al-Qaduli, nach Einschätzung vieler die Nummer 2 des IS und einer seiner einflussreichsten Anführer. Seit Entstehen der Terrorgruppe war Al-Qaduli dabei. Ob er auch mit den Anschlägen in Brüssel und Paris zu tun hatte, ließ Carter offen. Auch die Umstände, unter denen Al-Qaduli getötet wurde und wo, nannte das Pentagon nicht. Offenbar hatte man zunächst versucht, ihn gefangen zu nehmen. Endgültig bestätigen wollte der Verteidigungsminister den Tod al-Qadulis heute nicht. Doch allein die Tatsache, dass Carter selbst vor die Kameras trat, zeigt, wie sicher man sich hier ist und wie viel Bedeutung man der Sache beimisst. Al-Qaduli wäre der 2. hochrangige IS-Mann, den die USA binnen einer Woche töten. Ein schwerer Schlag für das Terrornetzwerk.
In Istanbul hat der umstrittene Prozess gegen 2 Redakteure der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet begonnen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die beiden Journalisten sind unter anderem wegen Spionage angeklagt. Sie hatten über angebliche Waffenlieferungen der Türkei an syrische Extremisten berichtet. Daraufhin zeigte sie Staatspräsident Erdogan persönlich an. Beobachter sprechen von einem politisch motivierten Prozess.
Für den prominenten türkischen Journalisten Can Dündar und seinen Kollegen Erdem Gül geht es um viel. Ihnen droht lebenslange Haft wegen Spionage, Staatsverrat und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Präsident Erdogan persönlich steht hinter den Anklagen. Bereits im November wurden die regierungskritischen Journalisten inhaftiert, dann aber nach einem Entscheid des türkischen Verfassungsgerichts freigelassen. Der erste Mann im Staat akzeptiert das ausdrücklich nicht. Der Staatspräsident hat erklärt, dass er das Urteil des Verfassungsgerichtes nicht anerkennt. Er will sich darüber hinwegsetzen. Das Gericht muss nun entscheiden, ob die Justiz oder der Präsident das Sagen hat. Der Hintergrund der Anklage: Im Frühjahr 2014 stürmten türkische Sicherheitskräfte einen Konvoi auf dem Weg nach Syrien. Der damalige Ministerpräsident Erdogan erklärt dazu im Fernsehen, es habe sich um einen Hilfstransport gehandelt. In einem Bericht der Staatsanwaltschaft jedoch ist von einem Waffentransport die Rede. Die beiden Cumhuriyet-Journalisten zitieren daraus und veröffentlichen Bilder von Granaten auf LKWs.
Die Spielräume für unabhängige Journalisten in der Türkei sind in den vergangenen Jahren immer enger geworden. Und der Fall von Can Dündar und Erdem Gül ist symptomatisch für diese schwindenden Spielräume.
Am 1. April wird weiter verhandelt. Erste Entscheidungen aber sind heute gefallen. Der Prozess wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Und Präsident Erdogan ist ebenso wie der Geheimdienst als Nebenkläger zugelassen.
Die griechische Regierung will in den kommenden 3 Wochen 30.000 weitere Unterkünfte für Flüchtlinge schaffen, um für Entlastung im provisorischen Lager in Idomeni zu sorgen. Das kündigte der zuständige Koordinator im Tagesspiegel an. Die Lage in dem Ort an der griechisch-mazedonischen Grenze bleibt angespannt. Athen schickte heute 20 Busse nach Idomeni, um viele der Schutzsuchenden in besser ausgestattete Lager zu bringen.
Wochen im Schlamm, bei Kälte und ohne Essen haben zumindest einige der etwa 12.000 Flüchtlinge satt. Das Angebot der griechischen Regierung, mit Bussen in andere Camps transportiert zu werden, haben ein paar hundert Menschen angenommen. Sie haben zwar Angst, dass sie dort wie im Gefängnis eingesperrt sind, dennoch. Die Leute hier sind sehr aggressiv. Nachts weißt du nicht, was passiert, ob sie dein Zelt attackieren. Und das macht uns viele Probleme. Und alles, was wir brauchen, ist ein sicheres Camp für uns. Es vergeht kein Tag, an dem die Flüchtlinge nicht protestieren, die Bahnstrecke lahmlegen oder mit einem Marsch ihrem Frust Ausdruck verleihen. Sie wollen nicht glauben, dass die Balkanroute dicht ist, sie nicht weiter gen Norden ziehen können. Insgesamt ist die Stimmung in der Zeltstadt an der griechisch-mazedonischen Grenze angespannt. Vor 2 Tagen waren die Spannungen im Camp so groß, dass wir unsere Station hier evakuiert haben. Es war zu gefährlich. Gestern aber sind wir zurückgekommen. Die Stimmung hat sich verbessert. Alles in allem hat es sich etwas beruhigt. Ärzte ohne Grenzen warnt weiter vor Krankheiten. Noch immer versuche jeder sein eigenes Feuer zu machen, das führe vermehrt zu Atemwegsproblemen. Der Dreck unter anderem, unreines Wasser verursache Durchfall. Das weiß auch die griechische Regierung, die deshalb darüber nachdenkt, das Camp in Kürze zu räumen, gegebenenfalls auch gewaltsam.
Zum Karfreitag haben Vertreter der Kirchen in Deutschland davor gewarnt, unter dem Eindruck von Terroranschlägen ein Gefühl der Angst überhand nehmen zu lassen. Ansonsten siege der Terror, so der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Kardinal Marx. Christen seien Botschafter der Versöhnung und überließen nicht der Angst das Feld, sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford Strom.
Sie wollten heute ein Zeichen setzen, gegen den Hass und für ein Miteinander. In der Münchner Innenstadt nahmen mehrere tausend Katholiken am sogenannten Kreuzweg der Völker teil. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, sagte, nach den Anschlägen in Brüssel sei es verständlich, dass die Menschen Angst hätten. Dies könne aber nicht die Antwort sein.
Wenn wir zulassen würden, dass die Angst unser Leben bestimmt, dann würde der Terror siegen. Dagegen wollen wir ein Zeichen des Lebens, der Liebe und der Verbundenheit setzen, gerade am Karfreitag und an Ostern.
Die Anschläge in Brüssel, das zentrale Thema auch in der Karfreitagspredigt des Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strom. Angesichts der Gewalt empfänden viele Menschen Ohnmacht und Zorn.
Es gäbe schon viele Gründe, in dieser Situation nun selbst das Heil in der Gewalt zu suchen. Den Hass nun selbst mit Hass zu beantworten.
Doch das hieße es, den Terroristen gleich zu tun. Da der heutige Karfreitag aber zur Versöhnung mahne, sei die Rolle, die die Christen übernehmen müssten, eine andere.
Botschafter der Versöhnung zu sein, heißt, dass in allem, was an Maßnahmen notwendig ist, die Logik der Gewalt nicht Macht über unsere Herzen gewinnt.
Wenn sie dies beherzigten, so Bedford Strom, brauche die Welt die Christen jetzt in Zeiten des Terrors vielleicht mehr denn je.
In Jerusalem haben tausende Christen mit der traditionellen Karfreitagsprozession an den Leidensweg Jesu erinnert. In der Altstadt zogen Pilger aus der ganzen Welt mit Holzkreuzen durch die Via Dolorosa, den Weg, den Jesus Christus zu seiner Kreuzigung gegangen sein soll. Nach zahlreichen Anschlägen in Israel in den vergangenen Wochen finden die Feierlichkeiten unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen statt.
Die Rolling Stones sind in Kuba eingetroffen, wo sie in wenigen Stunden ein mit Begeisterung erwartetes Konzert geben werden. Die Maschine mit Mick Jagger und seinen Bandkollegen traf am Flughafen Havanna ein. Das Open-Air-Konzert ist kostenlos. Zehntausende Zuschauer werden erwartet. Der Auftritt folgt auf den historischen Besuch von US-Präsident Obama vor wenigen Tagen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 26. März.
Am Samstag setzt sich in weiten Teilen Deutschlands hoher Luftdruck durch, sodass uns freundliches Wetter erwartet. In der Nacht zieht sich der Regen Richtung Osten und Südosten zurück, oberhalb von 1100 Metern schneit es. Sonst lockert es auch mal auf, vielerorts halten sich aber Wolken. Der Samstag beginnt wolkig oder neblig, im Laufe des Tages setzt sich in immer mehr Gebieten die Sonne durch. In der Nacht plus 7 Grad im Breisgau, minus 1 Grad in der Eifel. Am Tag 7 Grad im Bayerischen Wald, 17 Grad am Rhein. Am Sonntag ist es in der Osthälfte zunächst noch freundlich, später fällt aber dann auch dort, wie bereits im übrigen Land, Regen. Am Montag startet der Tag in der Osthälfte noch freundlich, sonst Regen, Schauer, einzelne Gewitter, dazu ist es sehr windig. Am Dienstag wechselhaftes Wetter.
Karim Joska meldet sich um 23.10 Uhr mit diesen Tagesthemen. Spur des Terrors, Festnahmen in Deutschland und Schutz vor Sprengstoffanschlägen, das Modell Israel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.